Weißt du, wenn wir den Erfolg von irgendetwas messen wollen, dann greifen wir ja fast immer instinktiv zu Zahlen.
Ja, absolut. Zahlen geben Sicherheit.
Genau, das ist so ein bisschen, als würdest du im Auto auf das Armaturenbrett schauen, oder? Also du siehst die Geschwindigkeit, den Tankinhalt, die Temperatur. Und solange alle Zeiger im grünen Bereich sind, gehst du fest davon aus, die Maschine läuft perfekt.
Nix ruckelt, man kommt sicher ans Ziel.
Richtig. Nichts ruckelt. Und in der Politik machen wir das halt ganz genauso. Wir schauen auf die Wahlbeteiligung, wir analysieren Umfragewerte und wälzen diese ganzen Zustimmungsquoten. Aber was passiert, wenn uns dieses Armaturenbrett eine Stabilität vorgaukelt, die unter der Motorhaube eigentlich gar nicht mehr existiert? Also was ist, wenn der politische Motor schon längst aus ist, wir aber nur noch durch den Schwung der Vergangenheit weiterrollen?
Das ist eine ziemlich unheimliche Vorstellung.
Ja, total. Und lass uns das heute mal aufdröseln. Wir tauchen heute in eine richtig tiefgehende Analyse ab. Und zwar anhand eines extrem provokanten Textes. Es geht um den Essay Demokratie im Selbstgespräch.
Von Max R. Burgmann, genau.
Richtig. Der ist im Streitjournal Schlagabtausch erschienen, in der Ausgabe 01 vom März 2026. Und dieser Text stellt eine unglaublich unbequeme Frage. Nämlich, was ist, wenn eine Demokratie anfängt, das Wichtigste zu verlieren, was sie überhaupt hat?
Und Burgmann greift da ja sofort diese Illusion der messbaren Zahlen an. Also er macht direkt zu Beginn unmissverständlich klar, dass die wichtigste Währung einer Demokratie eben gerade keine Statistik ist.
Keine Balkendiagramme.
Nee, genau. Kein Balkendiagramm, das man einfach so abdrucken kann. Das unsichtbare Fundament ist das Vertrauen. Und zwar nicht nur so ein diffuses, ach, ich vertraue denen da oben schon Gefühl,
Sondern?
sondern das ganz konkrete Vertrauen des Bürgers in die Tatsache, dass seine eigene Stimme noch ein echtes Gewicht hat. Burgmann diagnostiziert hier einen massiven, aber total lautlosen Schwund dieses Vertrauens. Er nennt das die stille Erosion.
Die stille Erosion. Lass uns diesen Begriff direkt mal greifbar machen, indem wir auf die Leute schauen, die aus diesen ganzen schönen Statistiken ja ohnehin komplett rausfallen, also die Nichtwähler.
Oh ja, ein riesiges Thema.
Total. In diesen üblichen politischen Debatten, so am Sonntagabend im Fernsehen, da werden diese Menschen ja unfassbar schnell in so eine bequeme Schublade gesteckt. Da heißt es dann, die sind halt einfach politikverdrossen.
Oder faul.
Ja, genau, zu faul. Oder sie hätten halt schlichtweg kein Interesse am Gemeinwohl.
Und diese Diagnose entlarvt Burgmann als wirklich gefährlich oberflächlich. Also es greift viel zu kurz, diesen Rückzug von der Wahlurne einfach so als gesellschaftliche Gleichgültigkeit abzustempeln.
Okay, was ist es dann?
Wenn wir uns die Motivation der Nichtwähler mal genauer ansehen, dann stoßen wir auf eine sehr bewusste und auch schmerzhafte Erfahrung der Ohnmacht. Viele Menschen bleiben ja nicht zu Hause, weil sie morgens aufwachen und denken, ach, Politik interessiert mich nicht. Sie bleiben zu Hause, weil sie die tiefe Überzeugung gewonnen haben, dass ihr Kreuz auf dem Papier am eigentlichen Kurs des Landes absolut nichts mehr ändert.
Weißt du, das deckt sich mit einem Gefühl, das du als Zuhörer vielleicht auch aus deinem Alltag kennst. Stell dir mal vor, du sitzt in deinem Unternehmen in so einem riesigen Meeting.
Oh je, das kennt wohl jeder.
Genau, es gibt schlechten Kaffee, eine endlose PowerPoint-Präsentation und am Ende der Veranstaltung darf die gesamte Belegschaft per Handzeichen abstimmen, ob so ein massives neues Projekt gestartet wird oder eben nicht.
Aber die Entscheidung ist längst gefallen.
Exakt. Du und alle anderen im Raum wissen ganz genau, dass der Vorstand diesen Beschluss schon am Vorabend beim Abendessen in trockene Tücher gebracht hat. Deine Handhebung ändert an dem Ergebnis rein gar nichts.
Sie wird nur gebraucht, damit das Protokoll gut aussieht.
Richtig. Damit jemand reinschreiben kann, die Belegschaft wurde einbezogen. Und irgendwann, nach dem dritten oder vierten Meetings dieser Art, hebst du die Hand halt einfach nicht mehr. Nicht, weil dir die Firma egal ist,
sondern weil du dieses Schauspiel nicht mehr legitimieren willst.
Ganz genau.
Demokratischen Akt zum reinen Ritual beschreibt. Im idealen demokratischen Verständnis ist die Wahl ja ein massiver, souveräner Eingriff.
Der Moment der Macht.
Genau, die Macht geht vom Volk aus. Wenn aber in der Wahrnehmung der Bürger diese wesentlichen Entscheidungen längst in Hinterzimmern, in Koalitionsrunden oder durch irgendwelche überstaatlichen Zwänge vorab festgezurrt wurden, ja, dann verkommt die Wahl zu so einer nachträglichen Bestätigung.
Ein Ablicken.
Ein reines Abnicken. Das Ritual wiederholt sich dann alle paar Jahre, Plakate hängen an den Laternen, die Kandidaten streiten im Fernsehen, als ginge es um alles, doch am Ende steht da nur dieses beruhigende Label, die Bürger haben entschieden.
Und das Perfide daran ist ja, die Institutionen funktionieren rein äußerlich völlig normal weiter. Also das Parlament tritt zusammen, Gesetze werden gestempelt, das System meldet überhaupt keinen Fehler auf unserem Armaturenbrett.
Alles im grünen Bereich.
Ja, oberflächlich schon. Aber im Inneren erodiert eben diese Überzeugung, dass der Einzelne noch ein mündiger Mitgestalter ist.
Und wenn Demokratien dieses Gefühl der Entfremdung ignorieren, nur weil die institutionelle Maschinerie noch halbwegs rund läuft, dann übersehen sie den eigentlichen Brandherd. Den Herd, der das System von innen komplett aushöhlt.
Wahnsinn. Wenn also das eigentliche Kreuz auf dem Wahlzettel für viele nur noch so eine nachträgliche Abnickung ist für Entscheidungen, die längst woanders gefallen sind.
Mhm.
Was genau passiert dann eigentlich monatelang vorher auf dieser großen Bühne? Wozu dann noch diese extrem kostspieligen, wahnsinnig lauten Wahlkämpfe? Burgmann liefert da ja eine ziemlich krasse Analyse zur modernen Inszenierung.
Ja, und das bringt uns direkt zum nächsten Punkt. Er beschreibt da einen massiven Wandel in der politischen Kultur. Politik war natürlich schon immer zu einem gewissen Grad auf Kommunikation angewiesen, das ist klar.
Eine Idee muss ja irgendwie vermittelt werden.
Richtig. Aber die These des Essays lautet, heute ist Politik oft ausschließlich noch Kommunikation. Die echten Inhalte treten komplett in den Hintergrund, während die Form perfektioniert wird.
Aber Moment. Lass mich da mal kritisch nachhaken. Ist professionelle Kommunikation denn per se schlecht? Wir leben ja in einer extrem lauten, reizüberfluteten Welt.
Das stimmt, ja.
Wenn eine Partei komplexe, vielleicht sogar trockene politische Konzepte hat, muss sie die doch irgendwie hörbar machen. Wer heute kommuniziert wie so ein Volkshochschuldozent aus den 80ern, der geht doch völlig unter.
Absolut. Und das legitime Werben um Stimmen ist auch gar nicht das Problem. Die Grenze zur toxischen Inszenierung wird an dem Punkt überschritten, an dem der Bürger nicht mehr als mündiger Mitgestalter adressiert wird.
Sondern
nur noch als berechnete Zielgruppe. Burgmann beschreibt das sehr detailliert. Diese ganzen Heerscharen von Datenanalysten, Kampagnenstrategen und Beratern, die heute den politischen Raum dominieren.
Ah, okay.
Diese Experten nehmen eine politische Botschaft und optimieren die exakt nach denselben Mechanismen, mit denen Konzerne den Verkauf von Turnschuhen oder Softdrinks optimieren.
Das heißt, es geht am Ende gar nicht mehr um die Überzeugungskraft des besseren Arguments?
Null. Es geht nur noch um das Triggern von Reaktionen. Wenn wir uns ansehen, wie politische Botschaften heute durch digitale Plattformen gejagt werden, stoßen wir unweigerlich auf das Prinzip des AB-Testings.
Okay. Wie funktioniert das in der Politik?
Ein Kampagnenteam formuliert eine Forderung eben nicht mehr in der einen, sachlichen Variante. Die spielen locker 50 verschiedene Nuancen derselben Botschaft auf Social Media aus.
Krass.
Ja, total. Eine Version appelliert dann an Gerechtigkeit, eine andere schürt Verlustängste und eine dritte zielt auf blanke Wut ab.
Und die Algorithmen der Netzwerke messen dann in Millisekunden, wo bleiben die Nutzer am längsten hängen. Oder?
Exakt. Welcher Wording-Schnipsel generiert die meiste Empörung, die meisten Klicks, das meiste Teilen?
Und die Botschaft, die am stärksten polarisiert und diese extremen Emotionen weckt, die bekommt dann das ganze Kampagnenbudget. Das ist eigentlich Wahnsinn.
Es ist erschreckend, ja.
Der eigentliche politische Inhalt, also sagen wir mal ein komplexes Steuerkonzept oder eine Gesundheitsreform, wird komplett bis zur Unkenntlichkeit auf eine emotionale Reizreaktion heruntergekocht.
Und genau hier liegt der Kern dieser Entfremdung. Burgmann zitiert da den Grundgedanken, dass Demokratie eigentlich vom inhaltlichen Streit über Alternativen lebt.
Über echte Alternativen.
Genau. Wenn aber Algorithmen und Berater nur noch Empörung bewirtschaften, dann findet dieser inhaltliche Streit ja gar nicht mehr statt. Es entsteht so ein diffuses Unbehagen beim Bürger.
Man spürt instinktiv, dass man gar nicht mehr objektiv informiert wird.
Richtig. Man wird gezielt adressiert und emotional manipuliert. Man merkt, dass man bespielt wird. Und dieser Eindruck, quasi nur noch ein Datenpunkt in einer Marketingkampagne zu sein, das beschleunigt den Rückzug in das politische Schweigen enorm.
Okay, wenn die politische Maschinerie also dermaßen auf diese emotionale Optimierung getrimmt ist und darauf, ihre vorab getroffenen Entscheidungen reibungslos durchzusetzen, wie geht so ein System dann mit substanzieller Kritik um?
Das ist eine sehr gute Frage.
Also, wie reagiert die perfekt geölte Kommunikationsabteilung, wenn Bürger oder die Opposition fundamentale Zweifel anmelden? Das führt uns ja zu einer Beobachtung im Text, die Burgmann die Wissenschaftsfalle nennt.
Ja, ein System, das Kritik aus dem Weg räumen will, das sucht sich in der Regel eine unantastbare Autorität als Schutzschild. Früher war das oft die Religion. Heute ist es, wie Burgmann echt scharfsinnig beobachtet, immer häufiger die Wissenschaft.
Ah, okay.
In politischen Debatten fällt zunehmend dieser eine, wirklich alles erstickende Satz, die Wissenschaft sagt oder folgen Sie der Wissenschaft.
Wobei, bevor wir das hier falsch verstehen, der Text stellt ja an keiner Stelle in Frage, dass wir wissenschaftliche Forschung brauchen.
Nein, ganz im Gegenteil.
Wir stehen ja vor globalen Krisen, die ohne harte Daten, ohne Klimaforscher oder Epidemiologen überhaupt nicht zu fassen wären.
Absolut. Wissenschaftliche Expertise ist das Fundament unserer Problemanalyse. Das Problem, das Burgmann aufzeigt, entsteht aber in dem Moment, in dem die Politik die Wissenschaft missbraucht, um den demokratischen Diskurs einfach kurz zu schließen.
Wie meint er das genau?
Er greift hier auf den Philosophen Karl Popper zurück. Für Popper war das absolute Kernmerkmal der Wissenschaft eben nicht die unumstößliche, ewige Wahrheit, sondern das Prinzip der Falsifizierbarkeit.
Das heißt, Wissenschaft kann immer widerlegt werden.
Genau das. Wissenschaft ist kein geschlossenes Buch voller absoluter Fakten. Es ist ein organisierter Prozess des ständigen Zweifels. Eine Theorie gilt immer nur so lange als die beste Erklärung, bis jemand kommt und sie durch bessere Daten widerlegt.
Wissenschaft lebt also davon, dass sie Widerspruch geradezu herausfordert.
Richtig.
Aber wenn Politiker sich jetzt hinstellen, so eine bestimmte Studie aus der Schublade ziehen und sagen, sehen Sie, diese Politik ist alternativlos, dann tun sie ja exakt das Gegenteil von dem, was Wissenschaft eigentlich ist.
Sie nutzen die Aura der Wissenschaft nicht, um eine Debatte zu bereichern, sondern um sie gewaltsam zu beenden. Sie verwandeln ein Werkzeug des Zweifels in ein Instrument des Dogmas.
Wahnsinn.
Wenn eine Entscheidung offiziell als alternativlos deklariert wird, entzieht man sie dem demokratischen Streit. Über Dinge, zu denen es keine Alternative gibt, muss man ja nicht debattieren. Man muss sie nur noch exekutieren.
Das ist so, als würde ein Schiedsrichter vor einem richtig spannenden Finale das Regelbuch auf den Rasen tragen.
Schönes Bild.
Er hält es in die Luft und ruft dem Publikum zu, also aufgrund der komplexen Statuten in Kapitel 4 Absatz 2 steht der Sieger dieses Turniers bereits mathematisch fest.
Wir brauchen gar nicht erst anzupfeifen.
Genau. Jedes Spiel wäre jetzt völlig alternativlos. Und das Publikum sitzt auf der Tribüne, hat Eintritt bezahlt, erwartet einen fairen Wettkampf und wird um das eigentliche Spiel komplett betrogen. Der vitale politische Streit wird einfach per Dekret von oben abgesagt.
Und diese Kombination aus Hinterzimmerentscheidungen, diesem emotionalisierten Marketing und der Abschirmung durch Alternativlosigkeit, das bringt Burgmann dazu, den französischen Denker Alexis de Tocqueville ins Spiel zu bringen.
Ah, richtig, aus dem 19. Jahrhundert.
Genau. Tocqueville hat schon damals, als die Demokratien noch ganz am Anfang standen, eine erstaunlich präzise Warnung formuliert. Er hat prognostiziert, dass Demokratien ihre Freiheit nicht zwangsläufig durch einen gewaltsamen Putsch verlieren.
Oder eine Diktatur.
Richtig. Sie können ihre Seele verlieren, während ihre Institutionen völlig unangetastet bleiben.
Die Fassade steht noch, aber das Haus ist leer. Es gibt weiterhin Wahlen, es gibt Parlamente, Parteien. Alles sieht oberflächlich aus wie eine funktionierende Demokratie.
Aber der demokratische Geist ist weg.
Ja, diese Selbstbestimmung des Bürgers ist einer kalten administrativen Maschinerie gewichen, die den Bürger quasi nur noch als Staffage für ihre eigenen Prozesse braucht.
Und das ist die ultimative Konsequenz dieser stillen Erosion. Wenn der Bürger spürt, dass sein Eingreifen ohnehin systemisch neutralisiert wird, tritt er den Rückzug an.
Also gut, wenn die Tribünen jetzt immer leerer werden, weil die erwachsenen Zuschauer merken, dass das Spiel schon vor dem Anpfiff durch Algorithmen und Alternativlosigkeit entschieden wurde, wie reagiert das System dann in seiner Panik?
Gute Frage.
Was tust du, wenn dir die Wähler weglaufen, du aber deinen politischen Kurs überhaupt nicht ändern willst?
Du suchst dir ein neues Publikum.
Genau. Du änderst einfach die Definition davon, wer überhaupt ins Stadion darf. Und das bringt uns zum letzten großen Komplex aus Burgmanns Text, der hochaktuellen Debatte um die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre.
Burgmann analysiert das sehr detailliert als ein Symptom der tiefer liegenden Krise. Es geht dabei um diese Forderung, die ja unter anderem von den Grünen und der SPD massiv vorangetrieben wird, Jugendliche ab 16 an die Wahlurnen zu lassen.
Und wir wollen hier echt festhalten, Wir ergreifen hier keine Partei für oder gegen das Wählen ab 16. Wir schauen uns das rein analytisch an. Das offizielle Argument für diese Reform ist ja durchaus naheliegend.
Ja, die Demografie?
Genau, die Gesellschaft wird immer älter. Um dem demografischen Wandel entgegenzuwirken und junge Menschen früher in demokratische Prozesse einzubinden, müssen wir ihnen früh Verantwortung übertragen. Das soll ihr politisches Interesse stärken.
Das ist die eine Seite, ganz klar. Burgcimans Essay beleuchtet dann aber intensiv die strukturelle Gegenfrage der Kritiker. Und hier schließt sich der Kreis unserer Analyse auf echt faszinierende Weise.
Was sagen die Kritiker denn genau?
Die werfen die Frage auf, ob es wirklich zielführend ist, direkte politische Macht in eine Lebensphase zu verlagern, die noch extrem formbar und von äußeren Einflüssen abhängig ist.
Wir sprechen hier ja von 16- und 17-Jährigen.
Eben. Deren Alltag ist massiv durch die Vorgaben der Schule, das familiäre Umfeld und vor allem durch digitale Räume geprägt.
Und genau an diesem Punkt müssen wir die Fäden jetzt mal zusammenziehen. Wir haben vorhin ausführlich darüber gesprochen, wie politische Kommunikation heute funktioniert. Also Datenanalysten, Algorithmen, AB-Testing.
Die schonungslose Optimierung von emotionalen Triggern.
Genau, Trigger, die Wut oder Angst erzeugen sollen. Wenn man nun das Wahlalter absenkt, wie zum Beispiel bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg im Jahr 2026,
dann holt man, laut den Kritikern, eine Zielgruppe an die Urne, die für exakt diese Mechanismen am alleranfälligsten ist.
Weil Jugendliche sich primär in algorithmisch hochgradig kurierten Netzwerken bewegen.
Richtig. Sie sind dieser perfekt geölten emotionalen Marketingmaschinerie der politischen Akteure fast schutzlos ausgeliefert. Die Befürchtung ist also, dass durch so eine Reform nicht die Demokratie als Raum des rationalen Streits gestärkt wird,
sondern dass gezielt die Zusammensetzung der Wählerschaft verändert wird. Man erschließt sich eine neue, leicht zu beeinflussende Zielgruppe, die voll auf diese optimierten Reize reagiert.
Burgmann zeigt an diesem Beispiel meisterhaft auf, dass solche strukturellen Reformen das Kernproblem eben überhaupt nicht berühren.
Wenn diese stille Erosion dadurch verursacht wird, dass erfahrene Bürger sich abwenden, weil sie die Bühne nur noch als Theater ohne echte Alternativen wahrnehmen,
dann heilt man diesen massiven Vertrauensverlust nicht, indem man einfach jüngere Menschen ins System pumpt.
Nee, absolut nicht. Man flickt nicht das Loch im Tank, man klebt einfach nur ein buntes Pflaster über die Warnleuchte auf dem Armaturenbrett. In der Hoffnung, dass die Statistiken zur Wahlbeteiligung für den Moment wieder ein bisschen besser aussehen.
Die Maßnahme bekämpft also lediglich ein Symptom der Entfremdung, ohne der zentralen Frage ins Auge zu blicken.
Nämlich der Frage, warum das System nicht mehr schlüssig erklären kann, dass die einzelne Stimme am Ende des Tages noch zählt.
Genau, und solange diese Frage unbeantwortet bleibt, wird die leise Erosion des Fundaments unvermindert weitergehen.
Puh. Lass uns mal versuchen, all diese massiven Erkenntnisse zusammenzuführen. Wir sind heute mit dem Blick auf das Armaturenbrett gestartet, auf diese Illusion der Zahlen.
Und tief in die Mechanik eingedrungen, ja?
Genau. Wir haben gesehen, dass Nichtwähler oft nicht aus Faulheit schweigen, sondern aus der echt schmerzhaften Erkenntnis der eigenen Ohnmacht.
Und wir haben nachvollzogen, wie Politik sich in so eine durchoptimierte Marketingindustrie verwandelt hat. Eine, die Algorithmen nutzt, um Bürger emotional zu triggern, statt inhaltlich zu streiten.
Und wir haben verstanden, wie das Konzept der Wissenschaft instrumentalisiert wird, um mit diesem Totschlagargument der Alternativlosigkeit jeden demokratischen Streit im Keim zu ersticken.
Selbst Debatten über das Wahlalter entpuppen sich da oft als strategische Versuche, schwindende Quoten durch neue, leicht erreichbare Zielgruppen zu kompensieren.
Was nehmen wir aus Max R. Burgmanns Text also mit? Demokratien sind kein Naturgesetz. Sie sind nicht für die Ewigkeit zementiert.
Die Geschichte zeigt unmissverständlich, dass Imperien zerfallen können.
Demokratien eben auch. Und zwar nicht durch einen lauten Knall, sondern durch ein leises Aushöhlen von innen. Die entscheidende Frage für uns ist nicht, warum Menschen nicht mehr wählen gehen. Die Frage muss lauten, warum haben sie den Glauben daran verloren, dass ihre Stimme überhaupt noch Macht hat.
Burgmann schließt seinen Essay mit einem Gedanken, der das wirklich perfekt zusammenfasst. Er schreibt, die größte Gefahr für Demokratien ist nicht der Konflikt, sondern das Schweigen.
Das Schweigen. Ja, wenn dieses Schweigen lauter wird als der ehrliche Streit, dann nützen uns auch die stabilsten Zahlen auf dem politischen Tacho nichts mehr. Ich möchte dich heute mit einem neuen, ziemlich herausfordernden Gedanken verabschieden, der auf dieser ganzen Analyse aufbaut.
Mhm.
Wenn Demokratien ihre Seele verlieren können, während die Institutionen scheinbar perfekt weiterlaufen, wie erkennst du persönlich eigentlich noch den Unterschied?
Gute Frage.
Woher weißt du bei deiner nächsten politischen Diskussion, sei es in der Kommentarspalte im Netz, beim Abendessen mit Freunden oder allein in der Wahlkabine, ob du in diesem Moment wirklich als freier, kritischer Bürger handelst? Oder ob du eigentlich nur unwissentlich die unsichtbare Choreografie eines perfekt optimierten Algorithmus nachspielst, der dich mit dem exakt richtigen emotionalen Trigger genau dorthin gelenkt hat? Denk mal drüber nach. Es war genial, heute mit dir in diese tiefe Analyse abzutauchen. Danke fürs Zuhören, bleib kritisch und bis zum nächsten Mal.